Hallo zusammen, ich bin Leni und willkommen zu einer brandneuen Staffel von Neupi Diehei.
Jetzt wäre die Frage, kriege ich das auf Deutsch hin? Eben, dass nicht das Subjekt am Anfang ist, sondern die Liebe. Sehr schwierig. Und am Schluss auch wieder die Liebe, weil das muss dann schon sein.
Genau, also es beginnt und es endet eigentlich alles mit der Liebe. Ich freue mich, sind ihr wieder dabei. Seit der letzten Folge mit dem Adam Fehr hat sich ja einiges da. Corona-Massnahmen sind aufgehoben worden, die Flugzeuge haben wieder abheben und wir haben einen neuen Verein gegründet. Was früher ein Neupi war, ist jetzt zum einen Studio Filippino, eine Schweizer Plattform für den Ideenaustausch zu philippinenbezogenen Themen, und zum anderen Hallo Hallo, ein Netzwerk, das Second Generation Filipinas und Filipinos aus der Schweiz, Österreich und Deutschland vereint. Ihr werdet im Verlauf dieser Staffel noch mehr über die Gruppen erfahren und die Leute kennenlernen, die sich mit Herzblut für Studio Filipino und Hallo Hallo einsetzen. Heute geht's los mit Annette Hug. Sie ist Mitgründerin von Studio Filipino und ist für diese Staffel meine erste Gesprächspartnerin. Und jetzt, wo wir ja nicht mehr daheim bleiben müssen, habe ich sie doch gerade in ihrer Wohnung im Kreis 4 besucht.
Hallo!
Hallo!
Hallo Annette, herzlich willkommen zu dieser Folge von diesem Podcast, obwohl es eigentlich bei dir daheim ist. Wir sind umgeben von Büchern auf einem schönen Esstisch.
Ja, hoi Leni. Die Bücher habe ich fast all den Sommer heimgenommen. Andere sind aber auch älter. Das Tagalog Poetry von Ben Lumbera habe ich schon fast 30 Jahre. Und jetzt wechsle ich auch auf Hochdeutsch. Vielen Dank, dass du eingewilligt hast, dass wir diesen Podcast vorwiegend auf Hochdeutsch machen. Denn ich schreibe auch auf Hochdeutsch. Und wir werden noch sehen, dass wir uns auch eine deutsche und österreichische Zuhörerinnenschaft für diesen Podcast wünschen.
Annette Hug ist selber in Zürich zu Hause. Sie kennt sich aber auch auf den Philippinen sehr gut aus, hat sie doch dort ihr Studium im Fach Women and Development Studies absolviert und mehrere Jahre gelebt. Mit ihren Büchern hat sie schon verschiedene Preise gewonnen und durch die Anerkennung von der Schweizer Botschaft in Manila ist sie für den einen oder die andere auch schon ein kleiner Celebrity. Ich habe dein schönes Buch in der Hand, also halte es in den Händen, Wilhelm Tell in Manila. Die meisten aus der philippinischen Community zumindest verbinden dich mit diesem Buch. Und für die, die es eben noch nicht gelesen haben und es noch nicht kennen, könntest du uns kurz erzählen, erstens, worum es geht und zweitens, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
Ja, das ist eine für mich total faszinierende Geschichte, nämlich dass José Rizal, den ihr ja wahrscheinlich kennt, den philippinischen Nationalhelden, der hat 1886, als er in Deutschland war, Schillers Wilhelm Tell auf Tagalog übersetzt. Es war meine Gelegenheit, diese Übersetzung, die seit den 60er Jahren sehr gut ediert vorliegt, dass ich die gelesen habe und zwar zurück übersetzt habe, Wort für Wort, das dann mit Schillers Tell verglichen habe. Der Roman ist dann eigentlich eine Erzählung darüber, was José Rizal in Deutschland erlebt hat, wen er getroffen hat, aber dann auch meine Fantasie davon, was in seinem Kopf passiert ist beim Übersetzen, ist eigentlich der Roman einer Übersetzung. Und es hat mir erlaubt, den Wilhelm Tell als philippinische Befreiungsgeschichte zu erzählen.
Als Übersetzerin aus dem Tagalog ins Deutsche ist Annette viel in der philippinischen Literaturszene unterwegs. Sie hat auch immer wieder mit dem National Book Development Board NBDB zu tun, also dem Amt auf den Philippinen, das sozusagen für den Vertrieb von Büchern und die Förderung des Lesens zuständig ist. Bei ihrem letzten Besuch auf den Philippinen war sie deshalb auch am Book Festival. Dort wurde damals gerade eine wichtige Botschaft verkündet, und zwar, dass die Philippinen im Jahr 2025 Ehrengast an der größten Buchmesse der Welt sein werden.
Kannst du uns noch ein bisschen erzählen von diesem Philippine Book Fest in Davao, wie es dort für dich war und was dort alles passiert ist?
Ja, das war unglaublich, weil ich war eigentlich eingeladen worden schon im April. Da hatten wir einfach so etwas lose abgemacht, dass ich dann auch da sein werde. All die Details wurden erst in den Wochen davor klar. Und zu diesen Details in Anführungs- und Schlusszeichen gehörte dann, dass die dreiköpfige Leitung der Frankfurter Buchmesse aus Frankfurt nach Davao reisen würde, um dort vor Publikum den Vertrag über diesen Gastlandauftritt 2025 zu unterschreiben, den zu verkünden. Das war schon sehr aufregend und man hat die riesige Begeisterung gespürt.
Für die Leute, die jetzt noch nie an einer solchen Buchmesse gewesen sind, kannst du kurz zusammenfassen, was das überhaupt ist und was es bedeutet, wenn jetzt eben die Philippinen in 2 Jahren Gastland sein werden?
Es ist die größte Buchmesse der Welt. Es sind aus praktisch allen Ländern, die so etwas wie einen Buchmarkt haben, VertreterInnen da. Man hat Stände, man hat auch Produzenten, man hat Druckereien. Ja, das ist eine ganz große Bühne, kann man sagen, im internationalen Buchbusiness. Man läuft sich die Füße wund an dieser Messe, weil man immer zwischen riesigen Hallen hin und her geht. Und dann gibt es ein großes kulturelles Programm und eben jedes Jahr ein Ehrengast. Und dieses Jahr war es Slowenien, nächstes Jahr wird es Italien sein und übernächstes Jahr die Philippinen. 2005 war Korea und für Korea war das wie Tag und Nacht. Also das hat eigentlich die koreanische Literatur auf die Weltbühne katapultiert. Das erhofft man sich natürlich für die Philippinen, wobei man ein bisschen als Vorwarnung vielleicht sagen muss, die Philippinen sind an einem ganz anderen Ort, was der Buchmarkt betrifft, als Südkorea.
Wir freuen uns jetzt schon auf die Frankfurter Buchmesse im 2025. Wir haben nämlich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, philippinische Bücher hier in der Schweiz zu bekommen und dass man fast nichts zu ihnen weiß. Das hängt zum einen mit logistischen Gründen zusammen und zum anderen liegt es einfach auch daran, dass die Leserschaft für Bücher von philippinischen Autorinnen und Autoren sehr klein ist. Genau das soll sich mit der Buchmesse aber ändern. Und wir möchten diese Staffel den philippinischen Büchern widmen, um euch zumindest ein paar von den Büchern vorzustellen, die wir zum Teil direkt aus den Philippinen mitgenommen haben und wir in dem Moment cool und spannend finden. Wir hoffen, dass ihr so auch ein bisschen an dieser Vorfreude auf die Buchmesse teilhaben könnt. Und wie laut Leserinnen und Leser aus Deutschland und Österreich sollen erreicht werden, machen wir zumindest die erste Folge auf Schriftsprache.
Also ich habe gewusst, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führe und habe mir deshalb ein Buch ausgesucht, weil ich weiß, dass du daraus ein Gedicht bereits übersetzt hast. Es handelt sich um das Buch Habang Wala Pasila, Mangatula ng Pag-ibig von Juan Miguel Severo.
Jetzt müssen wir vielleicht einen Disclaimer machen, weil in Davao habe ich erfahren, dass er inzwischen etwas geschnitten wird, weil Anschuldigungen wegen Sexual Misconduct gegen ihn vorliegen. Ich habe mich informiert und ich konnte nicht herausfinden, was für ein Misconduct das sei. Und weil keine offiziellen Anklagen gegen ihn vorliegen und also auch keine Untersuchung stattfinden kann, bin ich der Meinung, dass ich seine Gedichte weiterhin pflege, weil ich sie außerordentlich toll finde.
Ja, also es gibt ja eine ganze Diskussion in der Kunstszene, wie weit man die Kunst vom Künstler oder von der Künstlerin trennen kann. Wir werden jetzt nicht in diese Diskussion eintauchen und haben uns eben auch gedacht, für heute werden wir uns besonders auf die Gedichte konzentrieren und nicht so sehr auf den Autoren, obwohl es natürlich nicht absolut voneinander zu trennen ist. Juan Miguel Severo ist 1988 geboren. Übrigens ist das Buch 2016 schon erschienen. Er ist inzwischen, hat glaube ich auch Karriere gemacht im also im TV-Bereich.
Der ist ja ein Spoken Word Artist und ich habe so 2015 habe ich mit erwachsenen Kindern einer Freundin zusammen gewohnt, 3 Monate in einer WG, und die haben mich ein bisschen in die Spoken Word Szene eingeführt. Und da war Juan Miguel Severo der große Star.
Was mich eben auch so fasziniert ist, wenn man die Gedichte ja liest, ich hatte mir nicht gedacht, dass wenn er sie dann vorträgt, dass es dann ganz nochmal eine andere Dimension ist. Und ich glaube, wir können den ZuhörerInnen eine kleine Kostprobe geben davon, wie es klingt, wenn der Poet das selber vorträgt.
Hindi pa. Nakakatuwang dalawang salita ngayon, hindi pa. Parang gandang pakinggan sa umpisa, parang may pangako ng isang simula. Kumain ka na ba? Hindi pa. Napalad mo na ba itong pelikula? Hindi pa. Natikman mo na ba ito? Hindi pa. Natikman mo na ba? Hindi pa. Hindi pa.
Das Buch haben wir ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Es ist nicht, also ein bisschen unkonventionell in der Aufmachung. Auf dem Buchdeckel, im Buchdeckel drin hat es so ein Loch. Es ist wie ein Fenster, wo man durchs Fenster schaut, und im Fenster hat es eigentlich wieder eine andere Frau, die auch zum Fenster rausschaut, und es ist Nacht. Und ich finde die Illustrationen von einem Mervyn Malonzo eigentlich sehr gelungen, weil es transportiert eben genau diese Stimmung. Man stellt sich vor, es sind so die schlaflosen Nächte, die man verbringt, wenn man gerade eine Liebesbeziehung hinter sich hat. Wieder mal eine. Und was war dann deine Motivation, ein Gedicht aus diesem Buch zu übersetzen?
Es gibt ein Gedicht, das heißt Isang Letra, also das heißt ein Buchstabe. Und das spielt mit einer grammatikalischen Eigenheit des Tagalog, die einem beim Tagalog-Lernen schwerfällt. Pa und na. Hindi pa heißt noch nicht, Hindi na heißt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, einfach vom Übersetzen eines Gedichts her ist ja immer die Herausforderung, kann ich das Spiel weiterspielen? Oder kann ich das Spiel, das er mit seiner Sprache spielt, auch in meiner Sprache spielen? Und es ist klar, das ist dann nicht eine wörtliche Übersetzung, sondern eben eine Nachdichtung quasi.
Wir werden nachher auch noch einen Ausschnitt von deiner Übersetzung hören. Ich habe gedacht, ich könnte noch ein Gedicht daraus vorlesen. Die meisten Gedichte sind ja etwa 2 bis 3, manchmal auch länger, Seiten lang. Das Gedicht, das ich mir ausgesucht habe, ist etwas untypisch, weil es sehr kurz ist. Es heißt Ang ikatlong batas ng pagkilos ayon kay Newton, was auf Deutsch so viel heißt wie das 3. Newtonsche Gesetz. Und wenn man sich an den Physikunterricht zurückerinnert, ist das das Wechselwirkungsprinzip. Ich lese es kurz vor, und ich denke auch die vielleicht nicht so gut Tagalog verstehen, könnten es trotzdem verstehen. Es geht so. Mahal kita, hindi kita iiwan. Iiwan kita, hindi kita mahal. Das war's.
Dazu muss man sagen, dass es die erste Zeile ist so schräg von oben links nach unten rechts geschrieben, und dann geht es von unten rechts nach unten links zurück. Das heißt, man kommt von Mahal, das heißt Liebe, zu Iiwan, das heißt, ich werde dich verlassen, und dann wieder von Iiwan zu Mahal.
Genau, es ist eigentlich ein Palindrom, das heißt, es fängt dort an, wo es aufhört, und hört dort auf, wo es anfängt.
Ich liebe dich, wobei hier ja schon interessant ist, im Tagalog braucht man nicht unbedingt ein Subjekt. Also ich liebe dich, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich verlassen, ich liebe dich nicht. So würde ich es jetzt einfach mal wörtlich übersetzen. Und jetzt wäre die Frage, kriege ich das auf Deutsch hin? Eben, dass nicht das Subjekt am Anfang ist, sondern die Liebe. Sehr schwierig. Und am Schluss auch wieder die Liebe, weil das muss dann schon sein.
Genau, also es beginnt und es endet eigentlich alles mit der Liebe.
Es folgt eine entgeltliche Einschaltung.
Wer freut sich am Morgen schon nicht auf eine feine Tasse Kaffee? Vor allem, wenn der Kaffee frisch aus der Mühle kommt. Aber habt ihr gewusst, dass in der Schweiz jetzt auch Kaffeebohnen aus den Philippinen erhältlich sind? Bamana Specialty Coffee bietet Kaffeebohnen für Röstereien und Private an, damit wir hier in Europa endlich auch philippinischen Kaffee geniessen können. Ihre Arabica-Bohnen stammen von Kaffeebauern aus Mindanao, die nachhaltige Anbaumethoden anwenden. Im Gegensatz zu den grossen Kaffeeproduzenten bestechen sie mit Qualität statt Quantität und sorgen so für einen authentischen Genussmoment. Mit dem Kauf von Bamana Kaffeebohnen wird gewährleistet, dass die Gemeinschaften dort einen fairen Preis erhalten und ihren Spitzenkaffee langfristig produzieren können. Geht auf bamana.ch und besucht ihren Shop. So könnt auch ihr den einzigartigen Geschmack von philippinischem Kaffee entdecken.
Die präkoloniale philippinische Lyrik ist deshalb besonders, weil sie als eines von nur wenigen Überbleibseln aus dieser Zeit gilt. Nur dank der oralen Tradition, also das heißt, weil man sie eben mündlich übertragen hat, hat sie überlebt. Mit anderen Worten, sie konnte deswegen nicht von den Kolonialherren verbrannt werden. Und das Spannende ist, es existieren in der philippinischen Literatur gleich mehrere Epen in verschiedenen philippinischen Sprachen. Philippinische Gedichte sind aber auch immer wieder eine Form von Widerstand gewesen. Eines der berühmtesten Gedichte überhaupt ist vermutlich Mi Último Adiós von José Rizal. Das hat er auf Spanisch kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben. Es wurde erst später auf Tagalog übersetzt. Ein anderes berühmtes philippinisches Gedicht stammt von Carlos Bulosan. Er war in den USA Gewerkschafter und hat sich 1983 mit seinem Werk If You Want to Know What We Are gegen die Rassendiskriminierung dort gewehrt. Bis heute floriert die philippinische Lyrik nicht nur auf den Philippinen, aber auch in der Diaspora. Und es hat natürlich nicht nur männliche Lyriker gegeben. Leona Florentino aus Wigan hat mit ihren Gedichten schon im späten 19. Jahrhundert an internationalem Renommee gewonnen. Sie ist bekannt für ihren relativ offenen Umgang mit der weiblichen Erotik und gilt gewissermaßen als Mutter von der philippinischen Frauenliteratur.
Du hast ja jetzt weitere Projekte, die am Laufen sind, und hast nicht nur das Gedicht von Juan Miguel Severo übersetzt, sondern du hast uns ein kleines Gedicht von Luna Sicat vorbereitet, das du auch schon übersetzt hast.
Ja, im Moment sind wir dran mit dem Verlag Tinka Tinka in Winterthur, die Fahnen fertigzustellen für den ersten Gedichtband der Dichterin Luna Sicat Cleto, der jetzt auch erscheinen wird im April. Sie hat in einem etwas intellektuellen Umfeld gelebt, weil ihr Vater Rogelio Sicat ein berühmter Autor war. Er gehörte zu der Generation der Autoren. Die haben eigentlich in den 60er und 70er Jahren Tagalog neu belebt und in einer zum Teil sehr heftigen Literatur, die eine starke politische Note immer auch hatte, gestärkt. Ich finde Luna deshalb so interessant, weil sie zwar daran anknüpft, an diese Geschichte, aber sehr viel moderner ist. Also sie nimmt eigentlich Avantgarde-Positionen der Lyrik auf, die in den 70er Jahren sehr verpönt waren, weil sie als Marcos-nah galten. Luna Sicat hat eine sehr große Bandbreite an Themen, an Tonlagen, an formellen Ausdrucksmitteln. Es hat auch sehr politische Gedichte darin. Dieses Gedicht geht einfach über die Erfahrung, dass man ständig den Schirm verliert. Also, dass man immer wieder neue Schirme kauft, dann hat man sie wieder nicht, wenn man sie braucht. Und deshalb geht dieses Gedicht immer wieder um die Frage, ergibt es vielleicht einen Himmel für die Schirme, wo die dann hinkommen, wenn man sie wieder verloren hat. Und ja, wir lesen nur eine ganz kleine Passage daraus.
Bayong. Oo, alam ko, kasumpa-sumpaman na mag-singing in the rain, lalo na kapag na-terminate again. O kaya naman kahit nakasukob sa club pa rin ng traffic. Kaya nga, gusto kitang tanungin, may langit ba ang mga payong?
Ja, ich kenne das. Fluchen spielen wir Singing in the Rain, wenn wir gerade entlassen worden sind, again. Oder wenn du beschirmt wirst, hast du trotzdem den Verkehr im Gesicht. Also will ich dich fragen, kommen Schirme in den Himmel? Und ich habe diese Passage ausgewählt, weil für mich das so typisch ist für Tagalog, dass es oft sehr starke englische Einsprengsel hat, wie hier dieses Singing in the Rain, das sich dann auf Again rein mit einem etwas philippinisch ausgesprochenen Englisch. Und da war für mich immer die Frage beim Übersetzen, übernehme ich das ins Deutsche? Hier habe ich es gemacht, ich mache es aber nicht immer, weil ich das Gefühl habe, manchmal sind diese englischen Einsprengsel auch einfach ganz normale Sprache, und die man jetzt auf Deutsch nicht so wiedergibt. Manchmal ist aber ganz wichtig, auch um eine Situation zu verstehen, dass manchmal verwendet man das auch ein bisschen, um anzugeben. Und es sagt etwas aus über diesen postkolonialen Kontext.
Genau, es erinnert mich eigentlich ein bisschen an meine Bachelorarbeit. Ich hatte ja damals die These aufgestellt, dass Englisch ins Philippinische gehört, also wir können gar nicht anders als etwas manchmal auch auf Englisch zu sagen, und das dann übernehmen eins zu eins ins Deutsche wäre dann eigentlich falsch, oder? Mhm. Und trotzdem muss man irgendwie diese Mehrsprachigkeit und das Verhältnis, das eben das koloniale Verhältnis oder was auch immer, irgendwie widerspiegeln wollen im Gedicht, und das stelle ich mir auch als sehr herausfordernd vor. Ja, wollen wir noch deine Übersetzung von Juan Miguel Solero, ja, genau, hören?
Also wir lesen jetzt hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt, wo man das hört mit dem Na und Ba, das ich erwähnt habe, und noch eine zweite Ähnlichkeit zwischen Tagalog und Schweizerdeutsch, die mir viel Spaß gemacht hat, wird da deutlich werden.
Umaasa ka pa ba? Hindi na. Naghihintay ka pa ba? Hindi na. Masakit pa ba? Hindi na. Mahal mo pa ba siya? Hindi na. Mahal mo pa ba siya? Hindi na. Mahal mo pa ba siya? Hindi na. Mahal ka pa ba niya? Hindi na. Nakalimutan mo na ba siya? Hindi pa. Tangi na.
Hast noch Hoffnung? Nein, nicht mehr. Wartest noch? Nein, nicht mehr. Tut's noch weh? Nein, nicht mehr. Liebst du noch? Nein, nicht mehr. Liebst du noch? Nein, nicht mehr. Liebst du noch? Nein, nicht mehr. Liebt sie dich noch? Nein, nicht mehr. Hast du sie vergessen? Nein, noch nicht. Damisier. Hier war dieses Damisier, das heißt auf Hochdeutsch verdamm mich, du siech. Siech ist ein Schimpfwort, das auf Siech, also Kranker, zurückgeht. Auf Tagalog, Tangina ist so der häufigste Fluchausdruck. Das heißt eigentlich Hurensohn, sowas. Wobei ich jetzt gemerkt habe, dass man auch noch etwas anderes hier merkt. Ich kann nämlich bei der deutschen Version auswählen, ob ich das Pronomen, das auf Tagalog geschlechtsfrei ist, als Mann oder als Frau übersetze. Das heißt, ich kann frei wählen. Bei jeder Aufführung ist das für mich ein Gedicht von einer Frau an eine Frau oder von einer Frau an einen Mann oder welche Kombination auch immer.
In der allerersten Folge von Neu Pidi Hai hatte ich Stella Cruz an der Leitung, und sie hatte damals auch gerade zum ersten Mal ein Lied auf Mundart aufgenommen. Und wir hatten damals eben die Diskussion, ja, wieso Mundart? Und sie hat gesagt, irgendwie hat das mit den verschiedenen Herzkammern sozusagen zu tun. Gewisse Sachen lassen sich eben nicht auf Hochdeutsch sagen für uns Schweizerinnen und Schweizer. Wie war das für dich? Wieso hast du dich jetzt beim Schirm für Hochdeutsch oder Standarddeutsch entschieden? Und wieso jetzt genau bei Isang Letra dann eben doch für die Mundart?
Das hat mit Glock 9 begonnen, einer meiner Lieblingssänger, weil da habe ich auch üben können, möglichst schnell zu sprechen, wenn ich seine Texte gelernt habe. Und da habe ich, das war wie automatisch, dass mir das auf Mundart in den Sinn kam. Und ich glaube schon, das hat einfach damit zu tun, dass es eine sehr, sehr umgangssprachlich ist und dass ich Umgangssprache auf Hochdeutsch schlecht kann. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob es damit zu tun hat, dass Tagalog eben trotz den Versuchen, über Filipino eine Nationalsprache zu machen, dass diese Standardisierung eben doch sehr schwach ist. Und das ist eigentlich wieder ähnlich wie Schweizerdeutsch. Weil Schweizerdeutsch gibt es ja nicht mal eine Orthographie. Da schreibt jede und jede, wie sie will. Hauptsache, man versteht, was man meint.
Wir haben vorhin schon im Gedicht gehört, dass viele Sprachen eigentlich parallel zueinander existieren in den Individuen, in den einzelnen Sprecherinnen, aber auch in der Gesellschaft. Du hast mir damals, als du zurückgekommen bist aus den Philippinen, erzählt, wie lebendig eigentlich auch die Dialekte sind und dass dir das vorher noch nie so eingefahren ist. Aber erzähl uns ein bisschen von dieser Vielfalt.
Ganz toll war, da gab es so ganz junge Lyrikerinnen, Lyriker, die genau dieses Ineinandergehen der Sprachen in Davao eigentlich zum ihrem poetischen Prinzip machen und die eine Art Hybrid-Lyrik schreiben, wie ich sie aus sehr avantgardistischen Kreisen in Paris zum Beispiel kenne, die gegen diese Einsprachigkeit des Französischen aufbegehren und den auch migrantischen Realitäten in Frankreich in der Sprache Ausdruck verleihen. Und das fand ich dann total spannend, dass ich so lyrische Praktiken, die ich aus Paris kenne, in Sultan Kudarat wiederfinde. Und das war denen nicht bewusst. Die hatten eigentlich das Gefühl, sie müssen schauen, dass sie von Manila endlich anerkannt werden und in Manila will man Filipino. Es gibt einen Philosophen, Lyriker, Romancier, der heißt Edouard Glissant, der aus Martinique kam. Der bedeutet mir sehr viel. Er hilft mir auch, das Archipelische der Philippinen zu denken. Und über Zusammenhänge von Leuten, die sich mit Glissant beschäftigen, bin ich in eine Szene hineingerutscht, ein kleines Netzwerk, das sich mit karibischer Literatur auseinandersetzt. Auf vielen dieser Inseln gibt es ja dann auch ein eigenes Kreol, wie in Martinique und auf Guadeloupe. Und da habe ich gemerkt, ÜbersetzerInnen, die aus Kreolsprachen oder einfach aus karibischem Französisch oder karibischem Englisch übersetzen, die haben zum Teil sehr ähnliche Fragen wie ich mit dem Tagalog. Also auch Fragen, die wir vorher mit diesem Singing in the Rain, mit Code-Switching, also dem schnellen Wechseln von Sprachen in einem Text, mit exzessivem Gebrauch von Lehnwörtern etc. All das sind Fragen, die sie sich auch stellen, vor allem stellen sie sich auch in einem postkolonialen Kontext. Das alles, das hilft mir einfach sehr bei der Reflexion und es ist auch eine selbstkritische Reflexion, die Fragen stellt, was heißt das, wenn ich als weiße Europäerin diese Literatur übersetze? In welchem Kontext tue ich das? In welchen Machtverhältnissen findet das auch statt? Weil du jetzt hier zu Gast bist, möchte ich dich doch auch zurückfragen, weil ich kenne ja dich auch als Autorin. Du hast ein Buch geschrieben, Color of Sky, Growing Up Swiss with Chocolate Brown Skin. Und das ist interessanterweise in Manila erschienen, bei New Day Publishers, und zwar 2011. Du hast auch literarische Texte auf Deutsch verfasst. Du hast ein intensives Verhältnis zu Literatur. Was ist denn eigentlich dein Verhältnis zu philippinischer Literatur?
Du hast natürlich den perfekten Moment erwischt, um mich zu outen. Also ich muss zugeben, dass ich ein bisschen unter dem Hochstaplerinnen-Syndrom leide, weil ich natürlich fast nichts zu philippinischer Literatur weiß. Genau, also ich bin eigentlich wirklich keine Expertin, aber habe einfach den Zugang ein bisschen über die englischsprachige Literatur gefunden, weil ja sehr viele philippinische Autoren und Autorinnen auf Englisch schreiben. Und dadurch, dass ich Anglistik studiert habe, habe ich das immer ein bisschen, habe ich mich ein bisschen durchgemogelt, könnte man sagen. Ich habe das immer am spannendsten gefunden am Literaturstudium, dass ich eigentlich auch meine philippinische Seite wieder entdecken durfte durch das Studium. Insofern kenne ich die Literatur der Philippinen vor allem aus dem Englischen und die philippinische Literatur in anderen Sprachen. Das lerne ich ein bisschen durch dich kennen. Zum Beispiel, ich kannte kaum Gedichte. Mein Interesse oder die Bücher, die ich jetzt für diese Serie ausgesucht habe, sind eigentlich random Picks. Einfach immer, wenn ich auf die Philippinen gehe, dann gehe ich mal ins National Bookstore und neuerdings gibt es auch dieses Fully Booked, das ich so fantastisch finde. Oder auch so kleine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so wie Kioske, wo es einfach so Bücher gibt, die schon so total verstaubt sind und man kann einfach so stöbern. Genau, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende unserer ersten Folge. Ja, wollen wir noch ein bisschen über die philippinische Lyrik in der Diaspora sprechen?
Das ist vor allem, ich glaube, das kennst du wiederum besser als ich. Da würde mich interessieren, was du da an Gedichten findest, was du wichtig findest.
Genau, also ich habe da zwei Bücher mitgebracht, aus beiden Büchern gestellt zu Hause. Eines ist von meinem Nachbarn, er wohnt in der Nähe von mir, er heißt Edgar Bakong. Er ist ursprünglich auch Bisaya-Sprecher und hat 2004 ein Buch rausgegeben, Habagat at Niebe. Und ein anderes Buch von Edessa Ramos, das ist schon älter, 2001. Es heißt In a Quiet Place. Ich kenne nicht so viele andere Gedichte aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Zuhörer vielleicht selber Gedichte schreiben und ihr könnt diese gern uns schicken oder uns davon berichten. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Zweifellos in den USA floriert das sehr, weil dort wahrscheinlich auch die größte Diaspora lebt. Ich habe ein Projekt entdeckt auf dem Internet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben da so ein Künstlerinnenkollektiv, wo sie auch DichterInnen fördern oder wenigstens denen eine Plattform geben. Und da könnt ihr auch auf Facebook suchen, das heißt satahanan.co. Und da gibt es verschiedene Gedichte auf Tagalog, aber auch vorwiegend auf Englisch, über diese ganze Erfahrung in den Emiraten und in der arabischen Welt von diesen ja fast Mikrokosmen von Filipinos, die dort leben, aber gar nicht so integriert sind eigentlich und untereinander sind, oder?
Und bei diesem Frankfurter Buchmesse, um darauf zurückzukommen, da geht es ja dann darum, dass jetzt große deutsche Verlage Bücher einkaufen, dass es irgendwie in der Zukunft mal möglich ist, dass es wie einen Salman Rushdie oder einen Gabriel García Márquez oder so aus den Philippinen gibt, also der quasi auch hier einen großen Namen hat. Was ich schon merke jetzt als Übersetzerin, dass ich natürlich nicht einfach argumentieren kann, man muss jetzt auch endlich die Philippinen zur Kenntnis nehmen, weil es gibt 180 Länder, die man auch alle irgendwie zur Kenntnis nehmen müsste. Das reicht eigentlich nicht als Argument jetzt in diesem Buchmesse-Kontext.
Würdest du dann sagen, da gibt es das Potenzial, weil böse Zungen könnten ja behaupten, ja, da hat es irgendwie gar nicht genug Autorinnen, die man eben auf so eine große Bühne bringen kann.
Doch, das, ehrlich gesagt, das finde ich es gibt ganz viele einfach tolle Szenen. Eben, ich habe hier jetzt ganze stapelweise Bücher auf dem Tisch, von denen wir und von vielen diesen Autoren und Autorinnen konnten wir gar nicht sprechen. Zum Beispiel gibt es auch auf Englisch, da kann man nachschauen bei Litprom, die haben ein Philippinen-Projekt, die haben eine Auswahl von Büchern schon mal vorgestellt. Dann gibt es das Translators Forum der Frankfurter Buchmesse. Wenn man das eingibt, Frankfurter Buchmesse, Translators Forum Philippinen, kommt man auf 2 Pitching-Sessions. Da sieht man zum Beispiel eine große Dichte von Romanen, in denen Taifune vorkommen. Haiyan, Yolanda vor allem, oder und wo in großer Dichte und eben aus einem sehr bewegenden individuellen Erleben heraus erzählt wird, was das eigentlich heißt, wenn die Klimakatastrophe schon begonnen hat und nicht eine Prognose ist. Oder was es heißt, auf einem Inselarchipel zu leben, in der schon immer fast die ganze Welt zusammenkam. Und was man darüber eigentlich lernt, über die Welt. Also für mich war das biografisch wahnsinnig wichtig. Ich bin überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Ort ist, solche Riesenstädte im globalen Süden, um überhaupt zu verstehen, was auf der Welt passiert. Und die Lyrik vermittelt einen Zugang dazu, wie sich das anfühlt, wie man in diesen Sprachen sich auch neu erfindet, wie man seine Stimme neu erfindet, um quasi diesem Chaos etwas entgegenzusetzen.
Dann würde ich sagen, bleibt mir nichts anderes übrig, als Annette zu danken. Herzlichen Dank, liebe Annette. Ich danke Richard für die Musik und ich danke unseren Sponsoren bei Pamana Specialty Coffee. Geht auf pamana.ch. Hört auch die weiteren Folgen, die noch angedacht sind, und besucht uns auf unserer Homepage bei studio-filipino.ch, wo ihr auch unseren Newsletter abonnieren könnt. Also, merci vielmals fürs Zuhören. Ich gehe wieder ins Zürichdeutsch zurück und bis zum nächsten Mal.